Wohnt Gott? Das will die Religionslehrerin vor den Schülern wissen. Im Badezimmer, antwortet die Antwort von Fritzchen. Ja, wie kommst du denn da drauf? Naja, jeden Morgen, wenn mein Vater aufsteht, hämmert er an die Badezimmertür und ruft: Mein Gott, bist du da immer noch drin? Wo wohnt Gott? Das ist die zentrale Frage an diesem Morgen. Und mit dieser Frage im Hintergrund wollen wir uns ein bisschen Psalm 84 und einige andere Verse anschauen. Wie kann Gott, der so groß und allmächtig ist, auch wie Jutta schon erzählt hat, der unfassbar groß ist, an einem Ort wohnen? Die Bibel sagt, der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Er ist also kein körperliches Wesen und kann deswegen eigentlich auch nicht örtlich begrenzt sein. Vielleicht kennt ihr diese Anekdote. Jemand kommt zu einem Rabbi und bietet ihm an: Ich gebe Ihnen $1000, wenn Sie mir sagen, wo Gott ist. Darauf der Rabbi: Und ich gebe Ihnen 100.000, wenn Sie mir sagen, wo er nicht ist. Wo ist Gott und wo ist er nicht? Man kann sagen, dass es eine allgemeine Gegenwart Gottes gibt, die so etwas verborgen ist und die nur der Glaubende weiß und wahrnimmt. Dann gibt es wieder eine manifeste Gegenwart Gottes. Das ist da, wo er sich zeigt und wie man ihn auch wahrnehmen und spüren kann. Im Psalm 84 wird von Gottes Wohnung erzählt. Da haben wir es ja. Und ich möchte gerne Verse 1 bis 5 vorlesen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Wer einmal die Nähe Gottes erlebt hat oder auch geschmeckt hat, der möchte weiter solche Erfahrungen machen. Der möchte weiter in die Nähe Gottes kommen. Denn da, wo Gott wohnt, da ist es richtig gut. Ich habe mir überlegt, ob es mir eigentlich schon mal so gegangen ist wie dem Psalmist, der richtig begeistert ist, der jauchzt und ja, der so eine richtige Euphorie eigentlich hat. Und ich möchte die Frage jetzt in die Runde geben: Hast du das schon mal vielleicht nur ansatzweise erlebt, dass du begeistert vom Gott warst? So ein bisschen wie der Psalmist. Ich gebe einen Moment Zeit, um dich zu erinnern. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Das ist in Vers 2. Vielleicht ist euch da aufgefallen, dass da nicht Wohnung heißt, sondern Wohnungen. Dass da die Plural, also die Mehrzahl steht. Und zwar geht es da konkret um den Tempel. Und der Tempel besteht aus mehreren Untergliederungen. Man sieht da den Vorhof, das sieht man vorne, das ist so mit Mauern umgeben, das ist der vorne. Dann sieht man das Heiligtum, das ist das Gebäude hinten dran. Und in dem Heiligtum ist noch das Allerheiligste, das ist eher ein kleinerer Raum, der ist abgetrennt mit einem Vorhang. Das war damals so ein Weg von außen nach innen, den man gegangen ist, um Gott zu begegnen. Und es war auch ein Weg der Reinigung, denn in das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester. Da war die Bundeslade und er durfte nach speziellen Vorbereitungen da hinein und da war Gottes Gegenwart am unmittelbarsten. Und Es gab auch Zeiten, da konnte man gar nicht in den Tempel, weil die Gegenwart so stark war, dass man gar nicht rein konnte. Die Wohnung Gottes kann aber ganz anders aussehen. Nicht nur umwerfend, sondern Gott wohnt auch noch woanders. Ich lese es mal vor. Psalm 68, Vers 6. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt. Ja, ich habe mich gefragt, warum wohnt Gott dort? Ja, er hat ein Herz für die Verlassenen, für die Schwachen und für die Einsamen und er ist barmherzig. Und was er noch macht, er stellt sich an die Seite dieser Schwachen, weil er sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das war Essen und Trinken geben, aufnehmen oder bekleiden, im Gefängnis besuchen. Ich finde, diese Wohnung hat eher so einen verborgenen Glanz. Es ist so was Verborgenes. Für uns ist es vielleicht gar nicht so attraktiv und schillernd. Und mir ist spontan eine Person eingefallen, die diesen verborgenen Glanz eigentlich gelebt hat. Und zwar war das Mutter Teresa. Ich möchte gern etwas vorlesen. Ein Pastor erzählt von ihr, er hat sie gehört, auf einer Konferenz, da hat sie einen Vortrag gehalten. Ich lese vor. Danach erzählt sie schlicht und einfach, was sie und ihre Schwestern seit Jahren im Einsatz für die Ärmsten der Armen tun. Alle hören ihr zu und spüren etwas von ihrer unmittelbaren und hautnahen Beziehung zu den Ärmsten der Armen. Viele beginnen etwas zu ahnen von ihrer Leidenschaft für die Ärmsten der Armen. Und der Pastor beschreibt sie noch, wie er sie erlebt. Sie stand also vor mir mit ihrem weißen Sari mit den blauen Streifen, noch kleiner, als ich mir sie vorgestellt hatte. Ganz aufmerksam war sie uns zugewandt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie ist gleichzeitig im Gebet, während sie mit mir spricht. Ganz bei Gott und doch ganz bei den Menschen. Ich finde, bei ihr kann man diesen verborgenen Glanz der Wohnung Gottes sehen. Ja, Gott hat noch einen anderen Wohnort, und zwar ist das sein Wort. Das möchte ich vorlesen. Wenn einer mich liebt, wird er mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Es ist so etwas Besonderes mit Gottes Wort. Es ist anders als andere Worte oder andere Texte. Wenn wir eventuell was lesen, die Zeitung oder eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein Roman, dann ist das nicht das Gleiche. Sondern zu Gottes Wort gehört eine Person. Und diese Person möchte sich gerne durch das Wort, durch diese Worte zeigen. Und zwar zeigt sie sich nur, wenn ich mit meinem ganzen Herzen dabei bin, wenn ich mich öffne für ihn, wenn ich meinen Willen, meinen Verstand und Gefühl öffne. Nur so, wenn ich das Wort lese, wenn ich Regeln einhalte oder das auswendig lerne, komme ich nicht zu der Wohnung Gottes. Nur wenn ich mein Herz öffne, dann erlebe ich die Wohnung Gottes in seinem Wort. So, die Männerband darf schon mal nach vorne kommen. Wo wohnt Gott noch? Gott wohnt im Lob. Wir sagen auch im Lobpreis. Und da lese ich aus Psalm 84 noch Vers 5. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. In dem Tempel damals war eine gute Atmosphäre. Das lag nicht in erster Linie an die Architektur des Hauses, sondern es lag einfach daran, dass Gott da war. Und der Psalmist, der hatte richtig das Bedürfnis, Gott zu loben. Und das kam so ganz von innen heraus. Ja, mancher fragt sich immer wieder, warum soll ich Gott loben? Das ist so eine Frage, ob oder warum soll, wird er andauernd gelobt? Ich würde es mal so erklären. Es geht so ein bisschen in die Richtung, was Jutta vorhin gesagt hat. Wir staunen über die Natur. über besondere Naturereignisse, zum Beispiel über einen Wasserfall oder auch über einen Sonnenuntergang. Und dann werden wir ergriffen davon und haben eine gewisse Ehrfurcht. Oder auch wenn ein Künstler, ein Maler ein schönes Bild ausstellt, das zeigt, was er gemacht hat, oder ein Musiker sein Werk vorführt, dann werden wir ergriffen. Wir glauben daran, dass Gott der Schöpfer ist und dass er alles gegeben hat. Und er zeigt sich ein Stück durch die Natur und auch durch die Menschen. Und deswegen loben und preisen wir ihn. In Gottes Wort steht ein Vers noch darüber, Psalm 22, Vers 4. Doch du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobgesang Israels. Ja, dieser Lobgesang Gottes, wenn wir ihn loben um seiner selbst willen, dann ist das eine ganz tiefe Berufung des Menschen. Und wir können hier auch erfahren, wie er ist, wie besonders er ist und wo er uns seine Nähe zeigen will. Und er will dort auch sein Wesen uns zeigen. Wir wollen jetzt eine Zeit des Lobpreises haben. Wir singen einige Lieder und wir wollen uns auf Gott ausrichten. Und wir wollen ein Stück von dieser Wohnung Gottes jetzt auch wahrnehmen. Wir haben im ersten Teil der Predigt gehört, wo Gott wohnt. Und wir haben es auch gerade ein Stück erlebt. Ich möchte jetzt gerne weiterfahren mit der Frage, was kann ich dazu tun, dass Gott bei mir wohnt? Ja, genau. Und zwar, dass er bei mir wohnt, nicht nur sonntags, nicht nur im Lobpreis, sondern auch in meinem Alltag. Und dazu möchte ich aus Psalm 84 die Verse 6 und 7 lesen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Hier in diesem Vers wird von einem Mensch erzählt, der durch ein Tränental geht und es wird zu einem Quellort. Und das ist so, weil Gott in ihm wohnt. Weil Gott in ihm wohnt, dann verändert sich auch sein schwieriger Lebensumstand. Und weil Gott in ihm wohnt, bekommt er immer wieder neue Kraft. Das wird hier so ausgedrückt mit, sie gehen von Kraft zu Kraft. Ja, meine Frage war jetzt, was war denn der Beitrag dieses Menschen dazu? Was hat er getan, damit Gott bei ihm wohnen konnte, damit er diese Gegenwart erlebt hat? Mal gucken, was kommt. Ja. Und zwar hat er Gott zu seiner Stärke gemacht. Und er hat in seinem Herzen Wege für Gott gebahnt. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Gott zu meiner Stärke machen, da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte eine etwas näher erläutern. Und zwar geht es darum, Gottes Wort hat Kraft. Und Gottes Wort bewahren heißt, dass ich ihn zu meiner Stärke mache. Dazu lese ich nochmal Johannes 14, Vers 23. Wenn einer mich liebt, wird er mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ich hatte schon gesagt, dass Gottes Wort etwas Besonderes ist. Er hat mit diesem Wort die Erde geschaffen. In diesem Wort liegt Kraft. Und Maria hat Gottes Wort, das der Engel ihr gesagt hat, bewahrt in ihrem Herzen und bewegt. Und ja, das Wort Gottes im Herzen bewegen, das mache ich manchmal. Ich möchte euch ein bisschen davon erzählen. Da nehme ich einen Bibelvers oder vielleicht noch einen Satz mit in den Tag. Ich mache gerne, da nehme ich gerne einen Vers, den ich gut finde, der mir gefällt. Zum Beispiel: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und diesen Vers, den wiederhole ich öfter, wenn es geht. Manchmal geht es laut, wenn nicht, dann leise im Inneren. Und ich denke da jetzt nicht groß drüber nach, sondern ich wiederhole einfach dieses Wort und es entfaltet seine Wirkung in mir. Es ist nicht so, dass es irgendwie magisch ist oder dass ich was ganz Großes erlebe, aber ich kann immer wieder ruhiger werden und mir kommen manchmal Gedanken zu diesem Vers. Und es ist eine Möglichkeit, dass Gott die innere Stärke wird. Es ist nicht etwas, was bupp da ist, sondern es ist ein Weg, den ich gehen kann. Was kann ich noch dazu tun, dass Gott in mir wohnt? Möchte ich noch von Psalm 84, Vers 6 lesen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, das hatten wir, und in dessen Herz gebahnte Wege sind. Unser Leben und unsere Beziehung, unser geistliches Leben mit Gott, das braucht Wege oder Formen oder Kanäle, in denen es gestaltet wird, in denen es lebendig wird. Und ich habe einen guten Vergleich von bei Roland Werner gefunden, der erzählt, was er im Sudan beobachtet hat. Moment. Da lese ich ein Zitat vor. Das hochgepumpte Nilwasser kommt zuerst in einen einfachen Kanal, in dem es weite Strecken fließt, bis es zu dem Feld gelangt, das es bewässern soll. Wenn dieser Kanal nicht da wäre, würde das Wasser zerfließen und nie an seinen Bestimmungsort ankommen. Gebahnte Wege und ein Kanal, das sind zwei Bilder, die Ähnliches oder mehr das Gleiche aussagen sollen. Und zwar verdeutlicht das, dass wir Formen, das hatte ich schon gesagt, und Rituale brauchen in der Beziehung zu Gott. Und zwar Rituale, die sich wiederholen. Ein gebahnter Weg entsteht nicht, wenn ich einmal auf ihm laufe. Ein gebahnter Weg lebt von Wiederholungen. Und dieser gebahnte Weg zum Herz, das ist so das eine. Wenn ich denke, ich möchte mir einen Weg bahnen zu Gott hin, ist es das eine, aber es braucht meine Zeit. Und das ist oft so der Punkt bei uns, dass wir Schwierigkeiten haben, uns Zeit zu nehmen, weil wir sie nicht haben, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Vielleicht auf der Arbeit ist einfach, man arbeitet viel oder man hat einfach viele Dinge, die einen ablenken, Dinge, die wichtig sind. Und da braucht es eine Entscheidung von mir. Da braucht es, dass ich Prioritäten setze, dass ich überlege, was ist mir denn wichtig. Und da ist heute auch wieder die Möglichkeit, wenn ihr in euer Leben guckt, ist mir das wichtig, die Beziehung zu Gott? Ist es mir wichtig, dass ich immer wieder auch in meinem Herzen einen Weg bahne? Und wie könnte das sein? Wie viel Zeit könnte ich denn dafür mir nehmen oder übrig haben? Und dann ist die Frage auch, auf was anderes würde ich denn verzichten, um die Zeit mir dafür zu nehmen? Ich möchte dir von ein paar Formen und Rituale vorstellen, die ein Weg sein können, ein Herz zu bahnen, im Herzen einen Weg zu bahnen. Ja, das sind zum ersten Mal, ersten sind da eigentlich vorformulierte Gebete. Das ist das Vater Unser, das haben wir vorhin im Lobpreis auch gesungen, oder auch ein Segensgebet. Das kann ich mir angewöhnen, dass ich es morgens und abends bete. Das Vorformulierte ist nicht jedem sein Ding, aber wenn man merkt, okay, ich weiß vielleicht morgens gar nicht, was ich beten soll, dann kann ich das mal ausprobieren. Und an einem Tag ist es das eine, aber zu sagen, genau, vielleicht spricht mich das an, dann mache ich es am nächsten wieder. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die ich auch vorstellen möchte, am Abend zu überlegen, was war dann an diesem Tag gut gelaufen. Oft ist es so, der Tag ist zu Ende und man merkt, oh, das habe ich noch nicht fertig bekommen und das war nicht gut. Und am Abend bewusst zu überlegen, was war denn gut? Und auch vielleicht zu überlegen, wo war Gott denn auch in dem? Und dann ihm dafür zu danken. Das ist auch so ein Ritual, was man einüben kann. Ein anderes ist zum Beispiel, dass man ein Gebet spricht, immer mal wieder. Dass man sagt, ein Hingabegebet, so heißt es. Dass man immer wieder Gott sagt, an einem Tag, ich möchte mit dir leben, an diesem Tag jetzt. An allen anderen Tagen wollte ich es vielleicht auch, aber konkret an diesem Tag. Und ich habe da eine Formulierung gefunden, die ich gut fand. Jesus, ich gebe dir mein Leben, damit du deins darin führen kannst. So ein Ausrichten auf Gott und zu sagen, Jesus, ich nehme dich mit in diesen Tag. Ja, man kann zum Bahnen eines Weges, man kann Zeiten festlegen innerlich, wo man die Bibel liest, entweder ein ganzes Buch oder nur einen Vers, oder man hat einfach auch eine Bibellese, die man jeden Tag, wo man jeden Tag weiterlesen kann. Es gibt Leute, die gerne singen, die können sagen, ich singe einfach mal ein Lied, ja, morgens. Oder ich nehme eine Zeit, wo ich mehrere Lieder singe. Wenn man dann einen festen Rahmen gefunden hat, dieser Rahmen hat ja, ist immer die Frage, ja, der Rahmen engt mich vielleicht ein. Das ist so die Frage, das hat keinen so einfachen Ruf, aber wenn ich den Rahmen habe, dann kann ich je nach Typ einfach auch ein bisschen variieren und muss das nicht ganz strikt einhalten, aber ich habe einen Rahmen und es wird eine gute Gewohnheit. Und ich habe den Rahmen, variiere, aber ich vernachlässige die ganze Sache nicht. Ich möchte euch gern von mir erzählen. Und zwar praktiziere ich seit einiger Zeit drei Gebetszeiten am Tag. Das ist morgens, mittags und abends. Und ich mache gute Erfahrungen damit. Und das Interessante ist, ich konnte es gut in meinen Alltag integrieren. Man denkt so, drei Gebetszeiten, wie kann man das unterkriegen? Aber das ging eigentlich recht gut. Und ich finde es nicht als Pflicht. Ich habe verschiedene Variationen und ich kann immer auch sagen, jetzt mache ich das oder was anderes. Es sind verschiedene Elemente, die ich damit reingenommen habe. Ich singe sehr gerne. Das verbinde ich dann, das Singen, manchmal laut, manchmal leise, verbinde ich eventuell manchmal mit Walken oder mit Fahrradfahren. Oder ich lese in der Bibel, das kann in einer Gebetszeit sein, oder ich höre mal ein Lied. Oder ich habe auch eine Gebetszeit mit meinem Mann zum Beispiel, das kann auch eine Gebetszeit sein. Und ich erlebe es macht mir keinen Druck, sondern ich erlebe es eher wie so ein Zug. Also es zieht mich dahin. Und man kann immer mal wieder variieren, wenn ich sage, okay, das möchte ich jetzt heute nicht machen, dann variiere ich. Ja? Aber ich bleibe bei diesen drei Gebetszeiten am Tag. Wer gerne da noch Näheres von mir hören möchte, kann mich dann auch darauf ansprechen. Ja, wir sind schon fast am Ende der Predigt. Und ich fasse nochmal zusammen. Wo wohnt Gott? Wir haben erlebt, dass er im Lobpreis wohnt, dass er im Tempel gewohnt hat, dass er bei Armen und Schwachen wohnt und in seinem Wort. Und wir haben auch so gehört, dass es darum geht, dass Gott unsere Stärke sein will und wir sie auch zu uns machen können, unsere Stärke, und dass wir Wege bahnen können, damit Gott bei uns wohnen kann, auch in unserem Alltag. Ja, dem einen ist das vielleicht gar nicht fremd, der praktiziert schon gewisse Formen und Rituale, der hat schon seinen Weg, der gut für ihn ist. Der andere merkt, okay, ich hatte das mal gemacht, habe es aufgehört, vergessen oder es ist untergegangen. Der hat vielleicht eine Anregung bekommen heute. Und jemand, der noch gar nicht damit sich befasst hatte, hat vielleicht eine Anregung bekommen, nächste Woche mal was auszuprobieren. Wo glaubt ihr, wohnt Gott? Das will die Religionslehrerin von den Schülern wissen. Im Badezimmer, antwortet Fritzchen ohne zu zögern. Ja, wie kommst du denn darauf, fragt die Lehrerin. Na, jeden Morgen, wenn mein Vater aufsteht, hämmert er gegen die Badezimmertür und ruft, mein Gott, bist du da immer noch drin? Es wird Zeit, dass wir Gott aus dem Badezimmer rauslassen, damit er in unser Leben kommt. Amen.